Matthäus 1, Verse 18 bis 25, und ich lese uns den Text heute Morgen aus der Elberfelder Übersetzung. Beim Vorbereiten zu dieser Predigt habe ich doch gemerkt, wie wichtig das ist, zumindest für solche, die sich vorbereiten und etwas erklären wollen, manche Übersetzung zu nehmen und zu sehen, wie das übersetzt wird. Manche sehr wichtigen Dinge werden nicht erwähnt oder werden einem nicht deutlich, wenn man nur eine Übersetzung gebraucht und wenn man die nebeneinander stellt, aber wie zum Beispiel Luther und Elberfelder, dann sieht man, oh, wieso übersetzt Elberfelder das aber so? Und das macht doch einen großen Unterschied. Und ihr werdet heute, ich hoffe, es gelingt mir, das heute ein bisschen aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass man verschiedene Übersetzungen dann nebeneinander hat, gerade auch, wenn man den Text richtig verstehen will. Und ich lese uns, wie gesagt, aus der Elberfelder Übersetzung, Vers 18 bis 25. Es wird Folgendes gesagt: Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der sprach: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, auch heute ist es unser Gebet und unser Wunsch, dass du uns stille machst, unser Herzen aufschließt und dass du selbst uns lehrst durch den Heiligen Geist. Und gerade auch diesen Text, den wir eigentlich, manche von uns, mit Sicherheit von Kindheit auf kennen, Kindesbein auf kennen. Dass diese Dinge, die hier erklärt werden, gerade auch durch den Engel oder auch durch den Evangelisten Matthäus, der unter der Leitung des Geistes Gottes steht, dass sie uns auch bedeutend werden, neu bedeutend werden, sodass wir motiviert werden, dass wir ermutigt werden, aber auch ermahnt werden, richtig für dich, den Herrn zu leben. Anbetung sei dir. Amen. So, wir stehen also wieder einmal im Advent und ja, Advent ist schon eine besondere Zeit für uns als Menschen. Und jeder hat so seine Gedanken, denke ich mir mal, oder Erinnerungen über die Adventszeit. Das bleibt hängen. Bei mir ist es die besondere Adventszeit, die ich in Afrika verbracht habe. Da gab es ja keinen Schnee, da gab es keine Tannen. Weihnachten bin ich dann tauchen gegangen im Ozean. So, ich werde das nie vergessen. Aber ich werde auch andere Augenblicke nicht vergessen, wo ich bin mit meinem Fahrrad immer zur Arbeit gefahren und ich musste bei einem Adventsmarkt vorbeifahren oder eigentlich durch den Adventsmarkt vorbeifahren. Und das war so zwischen 7 und 8 und da haben die schon angefangen, die Mandeln zu braten und den Glühwein zu machen und all diese Gerüche, ja, die man so mitbekommt, die bleiben irgendwie in einem. Ja. Und wenn die Adventszeit da ist, dann denkt man an diese Zeit, wo man dann im Weihnachtsmarkt war oder wo man als man mit der Familie zusammen war und die Zeit verbracht hat, die Weihnachtsfeiern, die man hatte und so weiter. Jeder von uns hat diese besonderen Erinnerungen. Und ja, es ist alles schön und nett und auch gut, wenn man ja, diese Erinnerungen hat, aber die Adventszeit ist für uns doch auch unter anderem deshalb bedeutend, weil wir das Kommen des Herrn Jesus feiern. Daran denken, das ist das Bedeutende, das sollen wir nicht vergessen. Und oft kommt mir das so vor, bei euch ist es vielleicht nicht mehr so, aber bei uns ist das so, die Adventszeit ist angefüllt mit einer Feier nach der anderen. Man geht von einer Feier zu der anderen und so weiter. Und manche machen das extra, vielleicht nicht, um zum Nachdenken zu kommen, ich weiß es nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man seine Zeit verbringen kann, wo man sich investieren kann. Aber wie gesagt, die Adventszeit für uns als Menschen, die zu Jesus gehören, ist deshalb besonders deshalb wichtig, weil wir wissen, dass Jesus Christus tatsächlich als Gott in die Zeit, in die Zeitlichkeit eingetreten ist. Und wir wissen, wie bedeutend das ist. Heute will ich davon ein bisschen sprechen, besonders aber möchte ich gerade in dieser Adventszeit mit uns über die biblische Prophetie nachdenken, die auf Jesus hinweist. Biblische Prophetie im Alten Testament, die auf Jesus hinweist. Heute haben wir in der Schriftlesung eine gelesen und insgesamt möchte ich mit uns, ich denke, vier Prophetien anschauen aus dem Matthäusbericht, die auf Jesus hinweisen und besonders dann aber auch mit diesem Wort oder Ausdruck gekennzeichnet sind, auf das erfüllt würde. Auf das erfüllt würde. Insgesamt wird dieser Ausdruck, auf das erfüllt würde, so viel mir bewusst ist, 18 Mal gebraucht im ganzen Neuen Testament. Und 10 Mal davon allein in Matthäus. Und die meisten von uns wissen wahrscheinlich auch, warum das so ist. Ja, Matthäus ist an Juden geschrieben oder jüdischen Leser geschrieben. Und viele Dinge, die in Matthäus erklärt werden, die sind mit diesen Dingen sind die Juden vertraut. Zum Beispiel auch mit den Prophetien. Waren Propheten des Alten Testaments wichtig für die Juden? Die waren sehr wichtig. Ja, die waren sehr, sehr wichtig. Und es ist interessant, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mal nachgeguckt, wie viele Prophetien wir im Alten Testament haben, die auf Jesus weisen. Manche sagen 414, manche sagen viel mehr. Viele dieser Prophetien sind eigentlich schon erfüllt in Jesus Christus. Und manche warten auf ihre Erfüllung. Und heute wollen wir damit anfangen, vier der Prophetien uns anzuschauen, die in Matthäus Kapitel 1 und 2 gebraucht werden und die besonders mit diesem Schlüsselsatz gekennzeichnet sind, auf das erfüllt werde oder damit erfüllt würde. Schaut einmal Vers 22, wie bei euch das steht. Dies alles aber ist geschehen, so das Ganze, was geschehen ist im Zusammenhang der Geburt Jesu, ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht und dann wird die Prophetie angesprochen. So, das ist übrigens das Erste, damit erfüllt würde, im Matthäusbericht. Und ich möchte zunächst einmal allgemein etwas zu der Prophetie des Alten Testaments sagen. Nicht zu viel, aber nur als Ansatz, ja, damit wir auch das richtige Verständnis haben, wenn wir uns in die Prophetie nun mit der Prophetie heute beschäftigen und auch an nächsten Sonntagen, so der Herr will und wir leben. Der jüdischen Tradition nach gibt es insgesamt 55 Personen, die die Juden als Propheten kennen. Und ihr habt bestimmt sofort manche Namen, die euch in den Sinn kommen. Ich werde sie nicht alle nennen. Aber habt ihr gewusst, dass unter diesen 55 Personen 7 insgesamt Frauen sind? Oder 7 Personen Frauen sind? So, wir haben 7 Frauen, die als Propheten im Volk Israel gedient haben. Und die auch zum Teil im Alten Testament dann genannt werden. Manche werden namentlich nicht genannt, aber es wird gesagt, dass die und die als Prophetin gedient hat. Wenn wir in unseren Text aber schauen, dann stellen wir auch etwas sehr Interessantes fest. Es wird nur gesagt, wie der Prophet so und so gesagt hat. Der Name des Propheten wird nicht genannt. Habt ihr das gemerkt? Ist nicht ungewöhnlich, warum nicht? Wir verstehen, aha, es ist an die Juden geschrieben und die Juden sind mit ihren Propheten eigentlich sehr vertraut. Sie wussten genau, dass Jesaja das gesagt hat, dass Jesaja das ausgesprochen hat. Und wir wissen das auch, weil wir ja, uns mit der Bibel beschäftigen und manche von uns, die haben Interesse an der Prophetie, wir wissen, dass Jesaja sehr viele Prophetien im Zusammenhang des Kommens Jesu auch ausgesprochen hat. Und diese besondere Prophetie, die Matthäus, auf die Matthäus Bezug nimmt, die finden wir in Jesaja 7. Schlag bitte auf, wenn ihr das wollt, Jesaja 7, Vers 14. Und dann, wenn wir langsam diese Prophetie uns anschauen, dann will ich uns auf einige Dinge doch aufmerksam machen, die einem vielleicht im ersten Durchlesen nicht so bewusst werden, aber die doch wichtig sind. Hören wir einmal hin und ich möchte hier etwas betonen beim Lesen dieser Stelle aus Jesaja 4, Vers 17. Es wird gesagt, und hier spricht Jesaja zu dem jüdischen König, zu dem König Ahas aus dem Südreich Juda. Und sprechend zu ihm sagt er Folgendes. Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Das heißt, das Zeichen, von dem Jesaja hier spricht, ist nicht nur für den Ahas. Er sagt euch. So, wir müssen uns fragen, wer ist euch? Und das Verständnis ist natürlich Ahas. Er war ein Nachkomme des Königshaus Davids. So, das Haus David wird angesprochen, das ist mit euch gemeint, aber darüber hinaus eigentlich das ganze Südreich Judas. Euch wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Und jetzt, ihr könnt das gerne unterstreichen in eurer Bibel, den wird sie. Wer ist sie? Aus dem Zusammenhang wird klar, es ist diese Jungfrau. Den wird sie heißen Immanuel. Sehr interessant. Ich will nicht allzu viel zu dem Hintergrund dieser Prophetie uns was erzählen. Ein bisschen anreißen muss ich das Ganze aber, in welchem Zusammenhang diese Prophetie ausgesprochen worden ist durch Jesaja. Jesaja spricht diese Prophetie aus eigentlich in einer sehr dunklen Zeitperiode für das Südreich Juda. Sie befanden sich in einer sehr großen Gefahr, weil Assyrer kamen, die großassyrische Armee, zusammen mit dem Nordreich Israels. Ja, wir wissen, dass Nordreich und Südreich sich hier und da bekämpft haben. Und hier hat sich das Nordreich mit Assyrien verbunden und sie waren nun unterwegs gegen das Südreich Juda gewesen. So, und dann wird dieser Prophet Jesaja beauftragt, von Gott hinzugehen und dem König Ahas, von dem wir uns vorstellen können, dass er ziemlich Angst hatte vor dem, was kommt. Das ist eine Übermacht, die dort anrückt. Und nicht nur er, sondern das ganze Volk. Sie waren aufgeregt. Was passiert denn hier? Ja, plötzlich sind wir im Krieg. Keine schöne Situation. Und es ist interessant, dass Gott das macht, weil Ahas war kein sehr vorbildlicher König. Er war kein guter König. Und trotzdem, in seiner Gnade, schenkt Gott eben diesem Ahas, der ein furchtbarer König war, dieses außergewöhnliche Zeichen, und dieses Zeichen soll dafür dienen oder soll dafür stehen, dass der Krieg bald vorbei ist. Sehr interessant. So, und wir verstehen, aha, Diese Prophetie war zunächst einmal bedeutend für Ahas und das Südreich, Juda. Denn das, die Prophetie oder der Jesaja sagt euch, euch wird ein Zeichen gegeben. Aber hier in Matthäus lesen wir, dass der Evangelist Matthäus das, was der Engel zu Josef sagt, ja, im Zusammenhang bringt mit dieser Prophetie, die 680 Jahre ausgesprochen worden ist, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, bevor Matthäus geboren wurde. Und lass uns das einmal unterstreichen, ja, diese Prophetie der Jungfrauengeburt, die Jesaja ausgesprochen hat, war aktuell für die Zeit des Ahas. Als er von den Syrern bedrängt worden ist und dieses Zeichen der Jungfrauengeburt sollte als eine Ermutigung dienen, dass der Krieg aufhört, aber darüber hinaus war diese Prophetie aktuell auch für die Zeit, als Jesus geboren wurde und für all die, die beteiligt waren, ja, bei diesem Geschehen. Es spricht von der wundersamen Empfängnis des Messias. Und wir verstehen das. Aha, Gott kann das machen. Er kann das machen. Er sagt etwas durch seine Menschen, durch seine Propheten. Und es hat die Bedeutung in der Zeit, wo die Prophetie ausgesprochen wird. Aber nicht nur dann. Es hat auch eine Bedeutung in der Zukunft. Und wir werden das sehen, dass mit manchen Prophetien das wirklich so ist. Es hat nicht nur eine doppelte Erfüllung, also in der Zeit, wo es ausgesprochen worden ist, sondern in der Zukunft, es hat eine dreifache Erfüllung. Die nächste Erfüllung kommt noch, aber darüber werden wir gemeinsam noch reden, wenn wir weiterhin über diese Prophetien studieren werden. Gott kann das so machen. Ja, etwas wird ausgesprochen, es hat Bedeutung für die Zeit, wo es ausgesprochen worden ist, aber auch für die Zukunft. Und wie gesagt, wir können uns vorstellen, hörend das, was der Prophet Jesaja ausspricht, eben was Gott ihm anvertraut hat zu sagen, wir können uns vorstellen, dass zum Beispiel die jüdischen Lehrer, sie haben kein Problem mit dem, was Jesaja ausgesprochen hat zu der Zeit des Ahas, aber sie haben ein sehr großes Problem, dass Matthäus als der Evangelist nun diese Prophetie nimmt und sagt, sie spricht von Jesus, der aus Nazareth kommt. Und das ist genau, was die jüdischen Lehrer und Rabbis auch sagen. Die sagen, Matthäus missbraucht die Prophetie des Jesaja. Sie sagen, diese Prophetie spricht überhaupt nicht von Maria, die spricht nicht von Jesus, hat dann mit Maria überhaupt nichts zu tun. Und sie sagen, die junge Frau, von der Jesaja hier spricht, war jemand, den Ahas gekannt hat zu seiner Zeit. Denn schließlich war das Zeichen auch für ihn und für das ganze Südreich gewesen. Was haben sie von der Maria gedacht, die 680 Jahre später geboren wird? Macht doch keinen Sinn. So, es war sehr wichtig als Zeichen, aber für sie. So, und sie sagen, diese junge Frau, von der hier die Rede ist, war wahrscheinlich die Ehefrau des Königs Ahas. Und sie sagen, Matthäus missbraucht diese Prophetie und die Christen missbrauchen diese Prophetie, um hier Jesus Christus aus Nazareth als Messias, ja, praktisch zu Bestätigung zu uns unterzujubeln, den Menschen unterzujubeln. Und dazu sagen sie auch, dass diese Aussage des Propheten Jesaja eigentlich nicht von einem Wunder spricht, sondern das Wort, was hier gebraucht wird für Jungfrau. Ich weiß nicht, wie es bei euch übersetzt worden ist, aber das Wort, was hier gebraucht wird im Hebräischen ist das Wort Alma und Alma macht, übersetzt meint eigentlich junge Frau. So, kann eine junge Frau schwanger werden? Sie kann. So, in welcher Weise dient das nun als ein Zeichen Gottes für etwas, was er tun wird, gerade auch mit dieser Übermacht, die aus Syrien kommt? So, das widerspricht sich ein wenig. Ja? Aber Wisst ihr, es stimmt schon. Im Hebräischen haben wir zwei verschiedene Worte für junge Frau oder Jungfrau. Junge Frau ist das Wort Alma, Jungfrau ist das Wort Betula. Und hier in Jesaja 7, Vers 14, wird interessanterweise das Wort Alma gebraucht, was richtig übersetzt wäre mit junge Frau. Und wir fragen, naja, junge Frau kann schwanger werden, in welcher Weise soll das ein übernatürliches Zeichen sein für den Ahas? Macht eigentlich keinen Sinn. Und nicht nur das, ihr Lieben. Interessanterweise haben die jüdischen Gelehrten, 70 jüdische Gelehrten, Rabbis, Schriftgelehrten, ungefähr 200 Jahre bevor Matthäus geboren wurde, bevor Jesus geboren wurde, sie haben das Alte Testament aus dem Hebräischen und manche Stellen sind im Aramäisch, sie haben das übersetzt ins Griechische. Und diese 70 Gelehrten, kluge Männer, vertraut mit der jüdischen Tradition, sie haben es für richtig empfunden, dieses Wort in Jesaja 7, Vers 14, nicht mit junge Frau zu übersetzen, sondern Jungfrau. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Und schließlich ist das wirklich ein Zeichen von Gott, wenn eine Jungfrau übernatürlich schwanger wird. Das ist ein Zeichen. So, Matthäus kam nicht selber auf diese Idee, diese Prophetie in Verbindung zu bringen mit dem, was der Engel sagt, in Verbindung zu bringen mit Jesus. Er, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, er war fähig, diese Verbindung zu sehen, zu erkennen. Und hier komme ich eigentlich zu dem Kern dieser Prophetie, auf den ich uns hinweisen will. Was ist eigentlich es gewesen, worauf uns diese Prophetie im Zusammenhang mit dem kommenden Jesus Christus hinweist? Was sollen wir als Leser eigentlich verstehen? Was ist das besondere Zeichen? Und auf zwei Dinge möchte ich uns aufmerksam machen. Das eine ist eben der Hinweis der Jungfrauengeburt. Das ist etwas, was nicht im Bereich des Üblichen liegt. Es ist übernatürlich, lass mich das mal so sagen. Es ist außergewöhnlich. Es ist ein Zeichen und Gott kann das. Ja? Gott wirkt ein Wunder, das für die Menschen lebend in der Zeit des Ahas wirklich auch als ein Zeichen gedient hat, dass etwas Übernatürliches geschehen wird, dass Gott eingreifen wird und dass Syrien nichts anstellen wird, obwohl sie bei weitem übermächtiger gewesen sind als das Südreich. So dieses Zeichen, und ich bin überzeugt, dass zu der Zeit des Ahas tatsächlich eine Jungfrau einen Sohn zur Welt gebracht hat und das etwas gewesen ist, was Gott bewerkstelligt hat und dass Gott zu diesem Zeitpunkt auch es so gemacht hat, dass diese Frau, Jungfrau, ein Kind bekommt und diesen Sohn Immanuel nennt. Aber, diese Prophetie passt oder haut genau hin, auch im Zusammenhang der Geburt des Herrn Jesus. Es war eine übernatürliche, jungfräuliche Geburt. Ja? Aber während wir zum Beispiel nichts von dieser Jungfrau aus der Zeit des Ahas wissen, wissen wir genug über die Maria. Und sehr interessant ist es für mich zu beobachten, dass heutzutage viele Menschen, die vor etlicher Zeit, vor 10, 20 Jahren, noch darüber gelacht haben, dass die Christen so etwas glauben können, dass eine Jungfrau schwanger werden kann. Oh, ihr dummen Christen, wie könnt ihr denn an sowas glauben? Und ja, die haben uns verlacht. Heute haben dieselben Menschen kein Problem damit zu glauben, dass ein Mann schwanger werden kann. Versteht ihr das? Und ich denke, Gott hat einen Sinn für Humor, um diesen Spöttern das so richtig unter die Nase zu reiben, was sie einst belächelt haben, was sie einst verlästert haben, ihnen zu zeigen, naja, schaut mal, was ihr heute glaubt. Ja? Und so viel uns doch bewusst ist, das Vorrecht des Kinderkriegens der Bibel nach ist nur einer Frau vorbehalten. Ob die Frau nun denkt, dass sie eine Frau ist oder ein Mann, spielt doch keine Rolle. Sie ist eine Frau. Sie kann schwanger werden. Aber lass uns einmal weitermachen. Und hier ist natürlich diese wichtige Frage. Warum musste der ewige Sohn Gottes ein Mensch werden und von einer Jungfrau geboren werden? Die meisten von uns kennen die Antwort, aber ich möchte diese Antwort heute an diesem ersten Adventssonntag für uns noch einmal so richtig unterstreichen. Jesus als der ewige Sohn Gottes, kommend aus der ewigen Herrlichkeit, musste seine Göttlichkeit, seine Heiligkeit behalten, um das vollkommene Lamm Gottes sein zu können. Jesus war und ist Gott, 100%. Aber zur gleichen Zeit, weil er ins Fleisch gekommen ist, ist er auch zu 100% Mensch. Es ist ein Wunder. Zudem sagt uns, überlegt einmal, das Wort sagt uns, dass Gott Geist ist. Ja, Gott ist Geist. Das heißt, dass Jesus vor seiner Fleischwerdung, vor seiner Inkarnation keinen Leib hatte. Er war Geist. Aber nun nach der Fleischwerdung ein Leib angenommen hat, Mensch wurde und dann auch deshalb ans Kreuz gehen konnte. Kann man einen Geist kreuzigen? Hat Geist Blut, das er vergießen kann? Nein. Und jetzt verstehen wir, deshalb musste Jesus auch Mensch werden. Jesus ist 100% Gott, vollkommen, und 100% Mensch zur gleichen Zeit. Aber warum musste Jesus noch ins Fleisch kommen? Vor allem in Israel und vor allem in eine bestimmte Familie hineingeboren werden. Und das hat mit dem Plan Gottes zu tun für die ganze Welt. Und hier kommen wir in ein Thema, das heute sehr kontrovers ist in manchen Gemeinden, wo Israel zur Seite geschoben wird und gesagt wird, Israel hat keine Bedeutung mehr, wir sind das Israel Gottes. Ja, Gott ist mit Israel, dem Volk Israel, fertig. So, warum musste Jesus Mensch werden? Aber nicht nur das, er musste in einer bestimmten Familie Mensch werden, in einem bestimmten Zusammenhang Mensch werden. Überlegt einmal, vor seiner Fleischwerdung war Jesus Gottes Sohn. Jesus war, und er ist immer noch, Gottes Sohn. War er aber zur gleichen Zeit vor der Fleischwerdung der Sohn Davids? Wisst ihr, was ich meine? Was hat Gott seinerzeit David versprochen? 2. Samuel 7, Vers 16. Hören wir genau hin. Gott sprechend zu David sagt Folgendes. Und es sei denn, dass wir diese Worte, die Gott zu David spricht, irgendwie sagen, oh, die bedeuten eigentlich nicht das, was Gott sagt. Ja, dann müssen wir das verstehen, dass Gott hier etwas ausspricht, was sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft und was für uns noch Zukunft ist. 2. Samuel 7, Vers 16. Gott sagt, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Erst nach seiner Fleischwerdung wurde Jesus unter anderem Davids Sohn. Aufgrund dessen, weil seine Mutter eine Nachkommen Davids war und auch sein Vater, angenommener Vater, sagen wir so, der Josef. Obwohl er nicht so eine große, Rolle spielte, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Jesus ist Gottes Sohn, aber auch der Sohn Davids. Und nun kann Gott sein Versprechen, das er einst dem König David gegeben hat, dass der Thron Davids auf Ewigkeit bleibt, erfüllt werden. Durch Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes, der in seiner Fleischwerdung auch Davids Sohn wurde. Jesus wird einst auf dem Thron Davids sitzen in Jerusalem und sein Reich, über sein Reich herrschen. Und dieses Reich, das Millennium, das Reich des Messias, ja, wird schlussendlich dann auch übergehen in das neue Gottes. Wie das genau aussehen wird, ich habe keine Ahnung, aber das ist der Hinweis. Und das meint, dass wir Israel und dass wir diese Verheißung, die Gott gegeben hat und die sich in Jesus erfüllt werden, nicht einfach zur Seite schieben können und sagen, oh, wir als Gemeinde, wir sind die Erfüllung. Wir können das nicht vergeistlichen, dürfen das nicht vergeistlichen. Es hat eine Bedeutung für die Zukunft. Noch etwas Bemerkenswertes wird gesagt, in Vers 23, sehr, sehr wichtig. Und das ist, was ich heute besonders unterstreichen will. Schaut einmal. Ich lese noch einmal den 23. Vers. Es wird gesagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Wir erinnern uns zurück an das, was wir aus Jesaja 7, Vers 14 gelesen haben, wo gesagt wird, und sie wird seinen Namen. Das ist die Jungfrau. Aber hier wird von einer Gruppe gesprochen. Sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Und hier ist die Frage für uns, oder eigentlich zwei Fragen. Wer ist sie? Wer ist diese Gruppe von Menschen, die der Prophet hier meint? Ja? Oder eigentlich Matthäus meint, der im stehend unter der Leitung des Geistes Gottes nun interessanterweise von einer Gruppe spricht und nicht von einer Person. Und die zweite Frage ist, wer ist es denn gewesen, der Jesus Christus von Nazareth je Immanuel geheißen hat, genannt hat? Wir schauen in den Text. Es wird gesagt, sie werden seinen Namen Immanuel heißen, was Gott mit uns bedeutet. So, wer ist sie? Oder wer sind sie? Gruppe, ja, Mehrzahl. Sind Eltern damit gemeint von Jesus? Sind die Eltern, Maria und Josef, gemeint? Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass an keiner Stelle Josef noch die Maria je ihren Sohn Immanuel genannt haben. Haben die nicht. Die Tatsache ist, dass im Neuen Testament dieser Name Immanuel nur einmal vorkommt, und zwar in Matthäus. Nirgends sonst. Wenn wir ins Alte Testament gehen, dann finden wir, dass es zweimal gebraucht worden ist. Hier ist wieder die Frage, wer ist also diese Gruppe von Menschen, die den in Bethlehem geborenen Jesus als Immanuel, Gott mit uns, kennen und ihn so nennen? Und die Rede ist ganz klar von Christen. Von solchen Menschen, die Jesus Christus als ihren Heiland angenommen haben, verstanden haben, dass dieser Jesus Christus von Nazareth tatsächlich Gott ist. Sie haben ihr Leben Jesus Christus anvertraut und nun ist dieser Immanuel, Jesus Christus, Gott mit uns. Seht ihr das? So, die Prophetie des Jesaja, die er ausspricht, spricht er aus, nicht nur sprechend für die Zeit, wo Ahas dieses Zeichen haben sollte, nicht nur für die Zeit, wo es wichtig war, auch für das Kommen des Herrn Jesu, um hinzudeuten, dass es eine übernatürliche Geburt war. Diese Prophetie geht weiter, sie spricht auch für uns. Das sind wir. Wir kennen Jesus Christus als solchen, der Gott mit uns ist. Und ihr Lieben, wie kann das? Wie kann das Realität sein in unserem Leben, dass wir das verstehen? Jesus ist mit uns. Schließlich hat er ja gesagt, ich bin bei euch, alle Zeit bis zu der Weltende. Wie ist das? Wie kann das Realität sein in unserem Leben? Erstens, aufgrund dessen, dass der Heilige Geist eben diese Jungfrauengeburt des Herrn Jesus bewerkstelligt. Es ist etwas Übernatürliches. Und zweitens ist es deshalb Realität, weil es ebenso der Heilige Geist ist, der unser geistliches Auge öffnet für diese bedeutende Wahrheit im Zusammenhang mit Jesus Christus. Wir erkennen, Jesus ist nicht nur ein guter Mensch, nicht nur ein guter Lehrer, was immer, Jesus ist Gott, der mit uns ist, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Und das ist nur möglich durch den Heiligen Geist, der uns eben auch wieder gebiert. Ja, dieses übernatürliche Geborenwerden in uns dann auch bewerkstelligt. Und uns wird bewusst, dass diese Prophetie des Jesaja, ausgesprochen von mehr als 2500 Jahren heute, mehr als 2500 Jahren, ihre Erfüllung eben auch in uns als den Menschen Gottes, die wir im 21. Jahrhundert leben, findet. Wir sind solche Menschen, die Jesus Christus von Nazareth als Immanuel, Gott, mit uns kennen. Und als solche haben wir allen Grund, froh und fröhlich zu sein im Advent. Als solche verstehen wir sehr gut, was Advent bedeutet. Es ist eine besondere, eine wichtige Zeit für uns. Schließlich leben wir in dieser Erwartung heute, dass der König Jesus Christus wiederkommt und uns abholt. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen.